Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um Influencer Performance Marketing an einem sehr kuriosen Beispiel. Moritz Lambrecht ist heute zu Gast, einer der Gründer von Ad Specialist. Der hat einen richtig interessanten Case mit im Gepäck. Die haben nämlich über YouTube Holzpuzzle für Erwachsene an Survival-interessierte Männer verkauft. Klingt für mich nach einer sehr komplizierten Customer Journey, wenn ich ehrlich bin, als mir der Case vorgestellt worden ist von meiner geschätzten Kollegin Nadine hier aus dem OMR Report Team. Dann saß ich ein paar Tage später zu Hause. Es lief YouTube im Hintergrund und ich habe mit meinen Klemmbausteinen meine Mastersburg zu Ende gebaut und dachte mir, oh Mist, erwischt, das ist wohl doch ein geiler Case. Grund genug, mal mit Moritz zu reden. Nicht, weil mich der Case persönlich so interessiert, sondern weil ich mir den ROAS angeschaut habe. Der liegt nämlich bei ungefähr 9. Ein Kaltstart-Erfolgscase von 0 auf 100. Davor gibt es noch ein richtig schönes Onboarding zum Thema Performance-Marketing, denn das ist das, was ihr unbedingt mitnehmen solltet, wenn ihr euch mit Online-Marketing beschäftigt. Also heute das Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Performance-Marketing. Lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann viel Spaß mit Moritz Lambrecht und Influencer-Performance-Marketing. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive. Neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst. Und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Moritz, schön, dass du da bist.
Hi Rolf, freut mich sehr hier zu sein.
In guter alter OMR-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Performance-Marketing zu sprechen?
Mein Name ist Moritz Lambrecht, ich bin einer der beiden Gründer und CEOs von Ad Specialist. Ad Specialist ist eine Growth-Agentur und wir betreuen E-Commerce-Unternehmen bei der profitablen Neukundengewinnung. Und warum es eine super Idee ist, mit mir zu dem Thema zu sprechen. Wir haben einfach vor 4 Jahren, Ad Specialist wurde 2019 gegründet, unseren Business Case extrem ausgerichtet auf die wachstumsstärksten und performancegetriebensten Brands im E-Commerce und haben uns darauf ausgerichtet, für die eben wirklich 100% datenbasiert profitables Wachstum zu generieren. Und nicht nur in DE, sondern auch über Dach hinaus und in verschiedenen Growth-Kanälen und einfach dieses tiefe Verständnis und die DNA, die diese Brands haben und leben, das leben wir zu 200% und haben da Erfahrungswerte aus über 1000 Kampagnen. Von daher, glaube ich, kann ich da heute ganz guten Value teilen zu dem Thema.
Das denke ich mir auch. Außerdem seid ihr noch Experten ja im neuen OMR Report zum Thema Performance Marketing. Da habt ihr auch einen spannenden Case mitgebracht und den besprechen wir heute auch mal hier. Lass uns doch erstmal reinstarten und ein bisschen Onboarding Performance Marketing machen. Aus meiner Sicht ist das eben ja keine Online-Marketing-Disziplin, sondern ja eher so eine Art Philosophie eben halt, der man nachgeht. Aber erklär uns das mal viel besser. Was ist eigentlich Performance Marketing?
Performance Marketing ist im Prinzip die Königsdisziplin. Da geht es später darum, wirklich messbar Abverkäufe zu erzielen. Und du musst dir vorstellen, wenn wir uns einen Trichter vorstellen, dann haben wir einmal Upper Funnel Marketing, Mid Funnel Marketing und Lower Funnel Marketing. Und oben findet das ganze Branding, das Awareness-Thema statt. In der Mitte die ganze Consideration. Also ich beschäftige mich vielleicht damit, einen Kauf zu tätigen. Aber im Lower Funnel, im Performance Marketing, da findet dann wirklich der Kauf statt. Und da geht es wirklich darum, messbar für das Geld, was ich ausgebe, meine Ziele zu erreichen.
Ich bin eben ja so der alte weise Mann, der die blöden Fragen stellt. Mir würde ich ja sagen, ja, ist ein klassischer Funnel, Moritz, oder?
Ist richtig. Ist auf jeden Fall ein klassischer Funnel, den durchläuft auch natürlich jede Brand. Aber jede Agentur oder auch jede Brand hat natürlich dann unterschiedliche Maßnahmen, die sie ergreifen in diesen einzelnen Teilen des Funnels. Und wenn wir über Performance Marketing reden, dann sind wir halt klassisch im Lower Funnel angesiedelt. Und da geht es dann halt wirklich darum, auch das einzusammeln, was wir vorher ausgesät haben.
Lass uns dann mal gerade noch so eine, ja, so ein bisschen Mistbusting betreiben bei einem großen Thema. Ist Performance Marketing nur was für E-Commercer oder kann ich da auch als stationärer Einzelhändler oder Mixed Model irgendwas mitmachen?
Performance Marketing ist im Prinzip was für jedermann, weil jeder, der Marketing für sich macht, sei es ich selber für meine Personal Brand, sei es ihr für OMR oder ein E-Com-Brand oder ein Werkzeughandel in der Stadt. Jeder, der irgendwie Geld ausgibt für Marketing, der möchte am Ende wissen, was passiert denn mit dem Geld, was ich ausgebe für verschiedene Maßnahmen. Und Performance-Marketing beschreibt im Prinzip einfach nur, dass ich es messbar machen kann, was für Ergebnisse ich erziele, was für einen Return ich bekomme für das Geld, was ich ausgebe. Also ja, es ist absolut was für jedermann und jeder sollte das auch für sich im Marketingmix ansiedeln.
Du hast gerade schon gesagt, das ist also für mich nachvollziehbar, was mit meinem Werbeeuro passiert und welchen Effekt er erzielt. Warum ist es noch sinnvoll, sich mit dem Thema Performance Marketing als Brand zu beschäftigen?
Weil ich natürlich dadurch sehr datenbasiert vorgehen kann, Entscheidungen treffen kann. Ich kann dafür sorgen, dass meine Marke profitabel wächst. Das heißt, ich kann einen viel größeren Fokus auf Profitabilität legen, weil ich einfach weiß, hey, das, was ich mache, das hat Impact erwiesenermaßen. Das, was ich mache, generiert Abverkäufe und ich kann alles tracken und natürlich dann auch, wenn ich ein Verständnis für die Daten, die ich dadurch generiere, erlange, kann ich es auch natürlich optimieren, skalieren und das führt natürlich dann später zu Wachstum und das interessiert uns natürlich alle, weil am Ende, es bringt mir nichts, ein bisschen Marketing zu machen, auf der Stelle zu treten. Jede Brand will nach vorne kommen und genau, mit Performance-Marketing kann man halt wirklich sehr fundiert und datenbasiert genau diese Entscheidung treffen, um auch das Business zu skalieren.
Das ist gerade voll schwierig, weil das klingt eigentlich alles gerade so zwingend logisch und auch so zwingend einfach. Warum meinst du, macht das nicht einfach jeder?
Es macht eigentlich fast jeder, würde ich sagen. Es gibt ja unterschiedliche Kanäle, die im Bereich Performance-Marketing zum Tragen kommen. Ganz klassisch fängt eigentlich jede E-Commerce-Brand damit an, auf Google und auf Meta zu werben und dort Paid-Social-Marketing zu betreiben. Das ist einfach zu Beginn die effizienteste Art und Weise, wie du wachsen kannst und Neukunden gewinnen kannst. Es kommt irgendwann ab einem gewissen Umsatzniveau und auch einer gewissen Penetration im Bereich Paid-Social und Google kommt einfach eine Brand auch an ihre Grenzen und braucht neue und frische Wachstumskanäle. Das ist ja zum Beispiel das, worauf wir uns bei AdSpecialist fokussiert haben, dass wir dann eben ab diesem Plateau oder sinkender Profitabilität neue Wachstumskanäle in den Marketingmix mit integrieren. Aber eigentlich macht es jede Brand oder versucht es in Maßnahmen überall mit einfließen zu lassen, weil die wenigsten Brands haben am Anfang ja Geld einfach nur, um es sinnlos für Branding auszugeben. Sicherlich findet das auch statt, aber jede Brand, die kein Geld hat am Anfang und wachsen muss profitabel, die muss sich auf Daten stützen und Performance-Marketing machen.
Also ist die große Herausforderung beim Performance-Marketing eigentlich das Bespielen von diversen Kanälen, das starke Wachsen und das Verweben dieser einzelnen Daten- und Informationsstränge für effizientes Marketing.
Richtig, so kann man es im Prinzip sagen. Ich meine, jede Brand nutzt andere Kanäle. Wie gesagt, Insta, Facebook und Google sind da sicherlich die großen Treiber bei vielen, mit denen auch viele große Sprünge machen. Aber klar, es gibt natürlich auch andere Geschichten, die Brands machen, wie Kooperationen, wo Performance-Marketing oder Tracking zum Tragen kommt, wie Affiliate-Marketing, Display-Advertising, Blogs und so weiter und so fort. Also das kannst du wirklich auf alle Maßnahmen, die ihr auch in eurem Performance-Marketing-Report, glaube ich, so ein bisschen beleuchtet, kann man das runterbrechen, weil Performance-Marketing hat nichts mit dem Kanal, mit dem Marketing-Kanal an und für sich zu tun, sondern ist einfach eine Art und Weise, Marketing zu betreiben.
Das wäre so eine Frage aus vom Theoretiker an den Praktiker. Es ist doch auch häufig so, dass immer diese ganzen Kanäle, die du jetzt gerade aufgezählt hast, doch auch nicht immer in einer Hand liegen, sondern von verschiedenen Teams betreut werden, oder?
Richtig, wir haben dann ganz klassisch Online-Marketing, wir haben vielleicht Partnerships, wir haben Offline-Marketing. Das heißt, genau, die machen alle in anderen Kanälen Performance-Marketing. Die haben natürlich Weekly Joe Fix, wo sie sich dazu austauschen, wo sie auch Learnings teilen. Das ist halt extrem wichtig, dass man natürlich auch aus anderen Kanälen die Daten und die Learnings, die man generiert, teilt, um vielleicht auch Brücken zu schlagen und vielleicht Optimierungen in den anderen Kanälen vorantreiben zu können. Also alles, was man an Daten in einem Unternehmen mit Performance Marketing sammeln kann, das ist alles super essentiell und das sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Also alles angucken.
Was sind denn, wir haben jetzt sehr viel über Daten gesprochen, die wichtigsten KPIs beim Performance-Marketing, die man im Blick haben sollte?
Sicherlich zum einen das Ziel, was erreicht werden muss. Also im E-Com ist es so, die meisten Brands gehen da entweder auf die Customer Acquisition Costs, auf den CAC oder auf den ROAS und teilweise dann noch auf den New Customer ROAS, weil da eben nicht nur der Umsatz zählt, sondern auch, wie viel Umsatz habe ich denn jetzt mit Returning Customers erzielt, wenn der Code vielleicht für jedermann offen ist, wenn er bespielt wird und wie viel ist da wirklich an Neukundenumsatz bei rumgekommen, weil das halt die wichtigste KPI ist fürs Wachstum, weil für Bestandskundenumsatz gibt es einfach andere Maßnahmen im Retention Marketing, die man angehen kann, die weniger Geld kosten als in der Acquisition. Und definitiv aus meiner Sicht, die wichtigste KPI, die wir uns immer angucken, ist die Conversion Rate. Weil die Conversion Rate ist für mich die Top-KPI, um Optimierungen zu vollziehen. Wenn ich die Conversion Rate kenne in einem Kanal oder auch von einer Kampagne, dann kann ich dadurch den CPM optimieren. Das heißt, ich optimiere dadurch die Kosten total. Und wenn ich die totalen Kosten optimiere, dann kann ich natürlich auch bei gleichbleibender Conversion Rate, sprich wie viele Conversions ich dann auf für eine gewisse Reichweite bekomme, natürlich auch meine Profitabilität optimieren. Weil die Profitabilität optimiere ich mit der Conversion Rate und den Kosten, die ich dann vielleicht senken kann.
Ich stelle mal eine rhetorische Frage, aber ich probiere es trotzdem. Was ist denn so ein Durchschnittswert für eine gute Conversion Rate, die du mal so in den Raum stellen würdest?
Das ist wirklich eine sehr schwere Frage, weil Conversion Rates je Marketingkanal komplett unterschiedlich sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal über Influencer Marketing reden, was ja unser Kerngebiet auch ist in dem ganzen Bereich, dann haben wir zum Beispiel auf Instagram eine Conversion Rate, die um die 0,1% liegt. Wir haben auf YouTube im Influencer Marketing Bereich eine Conversion Rate, die liegt bei 0,2 bis 0,3%. Und auf Twitch, gut, das ist ein bisschen entgegen aller Regeln, weil wir uns bei Twitch einfach auf die Concurrent Live Viewer beziehen. Da haben wir extrem hohe Conversion Rates von bis zu 4 bis 5%. Da sind aber auch die totalen Kosten in Bezug auf die Reach einfach höher, also der CPM. Aber genau, da siehst du mal, wie unterschiedlich zum Beispiel in drei Influencer-Marketing-Kanälen die Conversion Rates sein können. Und wenn ich dann auch noch unterschiedliche Kostenstrukturen habe, dann ist es für mich eigentlich sehr, sehr einfach, später zu sagen, okay, der eine Kanal ist profitabler als der andere oder skalierbarer, weil ich einen höheren Return über die Conversion Rate erreiche bei niedrigeren Kosten. Und das setzen wir in Relation.
Das heißt, die Kanalwahl und genau diese Conversion Rate, die du gerade ansprachst und dann auch alles, was sich da rundherum bewegt, irgendwie ist dann ja auch essentiell, um ein Kampagnenbudget und Ähnliches einfach festzulegen, weil der Kanal im Endeffekt dann ja den ROI halt vorgibt.
Genau, also es ist super wichtig, vorab seine Hausaufgaben zu machen und wirklich erstmal eine Estimated Conversion Rate für einen Kanal überhaupt zu kennen. Dann selber den Forecast zu machen, was kann ich denn, wenn ich die Conversion Rate erziele, also wenn ich die Anzahl an Abverkäufen erzielen kann, was kann ich denn überhaupt für den Kanal oder für die Kampagne bezahlen, damit ich mein Ziel, das CAC-Ziel von mir aus 20 € oder den ROAS von 2 € erreichen kann. Das heißt, da sind wir ganz tief im Performance-Marketing drin, wenn es darum geht, vorher die Hausaufgaben zu machen und die Daten richtig zu lesen und dann auch deinem Gegenüber, bei dem du die Kampagne einbuchst, sei es ein Creator oder ein Unternehmen, dem auch ganz klar sagen zu können, Leute, die Kostenstrukturen brauche ich, weil ich kann das und das erzielen. Und wenn ihr mir das ermöglichen könnt, dann bin ich gerne dabei, weil dann macht es für uns alle Sinn, dann ist das Win-Win. Aber wenn das nicht geht, dann müsst ihr mir entgegenkommen, ansonsten lohnt sich das für uns nicht. Und so muss man ganz klar kommunizieren.
Was sind denn noch so Stolpersteine oder Fuckerpotenzial im Bereich Performance Marketing? Du hast ja gerade schon so ein paar Sachen angeschnitten.
Tatsächlich, ich glaube, der größte Stolperstein ist der, den ich gerade angesprochen habe, nämlich, dass man vorab nicht gut genug sein Forecast macht und kein gutes Verständnis für den Kanal halt hat, in dem man da wirbt. Das ist halt wirklich essentiell, um nicht auf die Schnauze zu fliegen. Ansonsten natürlich geht es natürlich bei dem Thema, wie viel Return ich generieren kann oder wie viele Neukunden ich einkaufen kann zu gutem Preis, geht es natürlich auch viel darum, wie die Kampagne, wie das Setup aussieht, ja, wie das Placement aussieht oder wie die Ad aussieht, wie die gestaltet ist. Also da findet ja auch noch super viel Optimierung später statt in Bezug auf das Creative oder das Storytelling. Das heißt, die Datengrundlage und der Forecast ist erstmal die halbe Miete. Danach gehen wir eigentlich schon tief ins Kampagnen-Setup rein, und müssen da natürlich auch schauen, dass dieses Setup aus Performance-Marketing-Sicht eigentlich zum Performen verurteilt ist.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Werbung Ende. Wir haben uns ja heute so einen kleinen Paradiesvogel im Bereich Performance-Marketing rausgesucht. Und zwar wollen wir über Influencer-Marketing sprechen. Das bist du ja auch heute hier. Wie passen Influencer-Marketing, also Arbeit mit Menschen, und Performance-Marketing, so eher ja wie Banner-Ads, AB-Testing, also Arbeit mit Zahlen zusammen?
Passt wunderbar zusammen. Ich sag dir auch warum, weil es gibt super viele Beispiele, wo Ecom-Brands fast ausschließlich mit Influencer-Marketing zur Love-Brand geworden sind, richtig groß geworden sind und wirklich einen starken und skalierbaren Business-Case aufgebaut haben. Viele Unternehmen, mit denen wir auch teilweise reden, die vielleicht etwas kleiner sind, haben auch alle schon Erfahrungen im Bereich Influencer-Marketing gemacht. Und die wissen auch alle, dass sie Influencer-Marketing nur aus Performance-Marketing-Sicht bespielen müssen. Das heißt, mit den ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben, was das Creative, die Placements und auch den Forecast angeht. Viele haben dabei auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Dabei haben wir eigentlich riesen Hebel, wenn wir es richtig angehen, im Influencer-Marketing große Schritte nach vorne zu machen. Leider folgt auch da nicht immer alles einer klaren Regel. Das werden wir gleich nochmal auch in einem Praxis-Case kurz zusammen beleuchten. Aber es ist halt super wichtig, gerade im Performance-Bereich, dass man auch viel testet, dass man unterschiedliche Verticals und Kategorien zum Beispiel im Influencer-Marketing-Bereich testet. Als Beispiel, ich bin eine Brand, ich verkaufe Frühstücksbowls, meine Zielgruppe ist weiblich oder Family, dann ist es super wichtig, dass ich mich nicht nur auf Influencer konzentriere, die vielleicht 70%, 80%, 90% weiblich sind, 25 plus oder Familien habe, sondern dass ich auch mal links und rechts davon gucke, vielleicht mich mal auf Influencer konzentriere, die die Reitsport machen, die Lifestyle oder einen Vlog-Account haben, die sich mit Interior befassen. Das heißt, um zu verstehen, was für einen funktioniert, um das Ganze skalierbar auch zu machen, weil das am Ende das, was wir wollen, profitabel skalieren, die Brand wachsen lassen, müssen wir halt testen. Und da gehören die Kategorien dazu, dazu gehören die Zielgruppen dazu, vielleicht auch mal was mit Männern testen. Ganz starker Fokus liegt bei uns immer auf starken Communities, weil da das Engagement einfach super stark ist und wir dort in der Lage sind, gute Ergebnisse zu erzielen. Das sind so die Punkte.
Das geht ja auch voll in die Richtung, was wir schon mal mit Touren im Podcast hatten. Also weg von Zielgruppen hin zu Stilgruppen, dass man also Menschen sucht, die eigentlich gleiche Interessen haben, egal was eben halt dann irgendwie demografische Elemente sind oder ähnliches. Und so eben halt dann ein bisschen breiter ranzugehen. Das heißt also, irgendwie bei dem Beispiel, was wir gleich besprechen, addiert ihr einmal irgendwie die Besonderheiten der Plattform mit zu den Besonderheiten des Influencers und des Contents, eben halt, den er herstellt, um dann die optimale Vermarktung, die Platzierung eures Produkts zu erreichen.
Richtig. Und vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu den Communities. Aus meiner Sicht am meisten underrated dieses Thema Communities und deswegen auch so eine spannende Folge mit Thorn, weil er absolut recht hat. Und das sehen wir auch bei uns in den Kampagnenstrukturen, dass es am Ende immer darum geht, dass wir Kampagnen und Placements für Brands in spannenden und starken Communities haben. Und es gibt Creator und Influencer, die haben super starke Communities, wo der Support richtig groß ist, wo das Engagement richtig stark ist und die performen, obwohl man am Anfang nicht denken würde, dass diese Zielgruppe das Perfect Match ist, aber aufgrund der Community performen sie einfach gut. Und da kann ich nur jeden zu ermutigen, versucht herauszufinden, welche Creator wirklich starke Communities haben, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg auch im Influencer-Marketing.
Dann lass uns da mal über den Case sprechen, weil genau an dem, den du mitgebracht hast, kann man das ja sehen. Ich weiß noch, als meine Report-Kollegin Nadine von Pechowski mir gesagt hat, worum es geht, mit diesem Brandnamen gesagt hat, was sie da verkaufen, ich habe sie angeguckt und gesagt, okay, Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und dann hat sie das halt weiter mal vorangetrieben. Wir haben uns damit beschäftigt und es ist echt crazy. Erzähl mal, was ihr da verkauft habt.
Ja, also wir betreuen seit Ende letzten Jahres Mai den Kunden Magic Holz. Magic Holz macht 3D-Holzpuzzle, 2D-Holzpuzzle, aber auch so mechanische Sachen wie Murmelbahnen und so weiter. Und am Anfang, als Lars, der Founder, auf mich zugekommen ist über Empfehlungen und meinte, er will Influencer-Marketing machen, da wollte er Insta machen. Und da habe ich gesagt, puh, was ist das denn jetzt für eine Brand? Wie kriegen wir das denn hin? Wir haben jetzt schon viel Food und Schlafmarken und Versicherungen und sowas gemacht. Alles cool, alles bekannte Brands, aber Holzpuzzle, wie soll das gehen? Ja, und dann haben wir uns tief eingegraben in die Zielgruppen des Kunden, die überwiegend männlich sind, und haben halt verschiedene Kanäle angetestet und haben innerhalb dieser Testing Roadmap, die wir für jeden Kunden zu Beginn machen, halt herausfinden können, dass genau der Kanal YouTube super spannend ist, dass vor allen Dingen männliche Communities und männliche Zielgruppen super funktionieren im Alter von um die 30 plus, und haben uns da halt Stück für Stück vorangehangelt und hatten irgendwann dann nach einem halben Jahr die Möglichkeit, bei Survival Squad, einem Outdoor-Format, wo wir 90% Männer erreichen, ein Placement zu machen. Die sind auf uns zugekommen, haben uns ein Angebot gemacht, last minute für November. Das ist auch die perfekte Jahreszeit gewesen für diesen Kunden, weil es halt überwiegend ein Geschenkartikel ist. Mhm. Und dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, wie ich vorhin gesagt habe, und haben uns angeguckt, hey, was haben wir bisher für Conversion Rates auf YouTube erzielen können? Okay, so um die 0,2% wird drin sein. Was haben wir für Kosten? Was ist unser Ziel? Und haben das ein paar Mal durchgerechnet, weil da ging es um 25.000 Euro Invest, also zu dieser Zeit für ein Placement schon wahnsinnig viel Geld, wo wir halt einen gewissen Return für erzielen müssen. Ja, haben aber dann gesagt, ey, wir sind so confident, wir vertrauen auf die Daten, wir haben eigentlich bisher nie unter 0,2% Conversion Rate gehabt. Egal, was wir da jetzt für eine Reichweite einkaufen, 1 Million war das damals, die uns prognostiziert wurden, das Ding wird laufen. Wir werden auch die Anzahl an Neukunden gewinnen. Ja, und dann sind wir da rein, haben uns auf ein Storytelling mit denen geeinigt. Es waren zwei Typen von Survival Squad. Einer war noch in der Wildnis, einer war zu Hause, und die haben halt dann dieses Storytelling so aufgebaut, dass sie sich das gegenseitig so ein bisschen zuspielen in diesem Placement. Hm. Und die 25.000 Euro, auch nochmal ganz wichtig, weil das ist auf YouTube super spannend. Die 25.000 Euro, es waren 25 TKP, die haben basiert auf 1 Million Reichweite, die prognostiziert wurden für dieses Video. Das heißt, wir haben natürlich zum einen theoretisch die Chance, dass das Video deutlich besser klickt. Bedeutet, ich erreiche auch deutlich mehr Neukunden als ursprünglich erwartet und senke dadurch meine Kosten pro 1000, mein CPM. Kann aber natürlich sein, dass es schlechter klickt und meine totalen Kosten in Relation zu dem Outcome sind halt viel höher. Und in dem Fall hatten wir super Glück. Das Ding ist durch die Decke gegangen. Ich glaube, innerhalb von wenigen Stunden oder einem Tag hatten wir da schon 1000 Conversions, davon nur 2% Returning Customers, das heißt 98% Neukundenquote, in einer wirklich 90% Männerzielgruppe, und das Ding ist am Ende ausgegangen. Ich glaube, Stand heute haben wir da auch der Longtail-Effekt von YouTube-Kampagnen, super spannend, haben wir 4.000 Conversions generiert mit 25.000 Euro und einen Umsatz von fast 250.000 Euro. Also einfach geisteskrank, wie das gelaufen ist.
Das ist ein ROI von fast 10, oder?
Ja, um die 8, 9, glaube ich, und der Kack, was wir am Ende für Neukunden bezahlt haben, basierend auf den 25.000 Euro, waren, glaube ich, 3, 4, 5, 6 Euro. Also Zielvorgabe waren 20 in Q4. Also da kannst du sehen, wie wir das outperformed haben. Und die Conversion Rate tatsächlich war gar nicht so viel höher. Also die Conversion Rate war genauso, wie wir sie geforecastet hatten, mit den 0,2%. Wir haben aber 1,7 Millionen Reichweite später bekommen, anstatt 1 Million, und somit war das Ding dann später deutlich profitabler.
Und du sagst immer Holzpuzzle, ich habe mal logischerweise angeguckt, das sind ja richtig aufwendige Dinge, das sind ja irgendwie, eigentlich sind das Holzbausätze, also du kannst ja auch den Harry Potter Quidditch Flipper dir aus Holz da bauen, wenn du möchtest. Das heißt, die Warenkörbe sind ja dann im Einzelfall auch immer dementsprechend hoch und auf der anderen Seite auch ein sehr Special Interest Produkt, was man da in dem Fall an den Mann bringen möchte primär.
Ja, also Warenkörbe liegen, glaube ich, so Standard für ein E-Commerce so bei 50, 60 Euro, jetzt nicht krass hoch, normal würde ich sagen, aber genau, die Sachen sind super aufwendig. Wir haben hier im Büro auch was gebaut, so diesen Flipper, der neu rauskam, also da baust du schon 15 Stunden dran, da musst du schon wirklich hyped drauf sein, das Ding aufzubauen, und wir haben es halt geschafft, durch kleine Kampagnen in den richtigen Zielgruppen vor diesem Placement wirklich so einen kleinen Hype auch um diese Brand auszulösen, und ja, haben dann halt wirklich für unseren Mut dann auch für dieses Placement dann echt coole Ergebnisse bekommen.
Um das nochmal auseinanderzunehmen, Link dazu packen wir eben halt auch in den Shownotes eben halt, wie das aussah. Also die beiden Leute haben sich dann, das war dann eine native Platzierung in dem Videocontent selber, also die haben sich mal darüber unterhalten, haben gesagt, oh guck mal, du musst noch durch den Wald rennen und ich sitze hier bequem zu Hause und schraube an meinem Magic Holz Flipper. Oder wie war das?
Ja, so ungefähr kann man es sagen. Wir können das Video ja in der Episodenbeschreibung verlinken, das Placement. Einer saß zu Hause, hatte Sachen aufgebaut, hat halt gesagt, dass es ein cooler Geschenkartikel ist, dass er selber viel Spaß daran hat und das in seiner Freizeit bastelt. Und dann Shoutout an den Kollegen in der Wildnis, der irgendwie auch was hatte, mit dem er sich dann dazu ausgetauscht hatte. Also das war schon wirklich cool. Jetzt kein klassisches Placement, wo du sagen würdest, boah, krass, da wird jetzt die Brand so krass in Szene gesetzt. Aber es war halt einfach authentisch und gut umgesetzt.
Und wie ging das dann weiter? Das ist ja irgendwie jetzt ketzerisch gesprochen quasi mal ein sehr klassisches Influencer-Marketing. Man sieht eben halt, was wird eben mal drauf geklickt. Aber ich denke mir, ihr werdet da ja noch mehr Maßnahmen rundherum gespielt haben, um die Kunden wieder anzusprechen und damit sie das Produkt oder die Marke eben halt häufiger erleben oder Kontaktpunkte haben. Wie habt ihr das gemacht?
Genau, also generell haben wir natürlich bis dorthin etliche Kampagnen umgesetzt auf YouTube, Instagram und Twitch. Overall haben wir mit 0 € Marketing-Spend angefangen und ich glaube letztes Jahr circa 250.000 ausgegeben für den Kunden und da seine Ziele mit erreicht, also ein Average von 20 € CAC, was super stark ist, im Durchschnitt sogar aufs gesamte Budget. Und Rückschlüsse, die wir jetzt aus diesem Placement gezogen haben, ist weiterhin, sich zum einen natürlich auf knallhart männliche Zielgruppen zu fokussieren, sich primär auf Twitch und YouTube zu fokussieren, aber auch auf diesen ganzen Outdoor-Survival-Bereich. Das heißt, für uns steht jetzt tatsächlich auch ein Placement an bei Seven Versus Wild, was jetzt ich glaube, im März laufen wird und andere Survival-Formate. Also das meine ich mit, wenn wir verstanden haben, was für uns funktioniert, welche Verticals, welche Zielgruppen, kann man halt super schauen, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten, wo sind starke Communities, wo können wir weiter wachsen. Und Ziel tatsächlich basierend auf den Daten, das ist jetzt sicherlich für die ganzen Marketer da draußen interessant, wenn es um das Thema Skalierbarkeit geht. Wir werden für dieses Jahr ein Budget von 1 Million € planen. Das heißt, wir werden das Ganze versuchen zu vervierfachen bei gleichbleibender Profitabilität, weil das Potenzial einfach in den Kanälen da ist und wir weiterhin sehen, dass wir da unsere Ziele super erreichen können.
Aber dann immer auch weiterhin auf der gleichen Zielgruppe. Also ihr bleibt dann in dieser Stilgruppe, die ihr da gefunden habt.
Genau, wir machen es immer so. Also das Total Budget, was wir im Monat haben für alle Kanäle, davon investieren wir 80% in Top-Performer, sprich Sachen, wo wir wissen, dass die gut funktionieren, sei es Bereiche oder Creator oder Zielgruppen. Und 20% behalten wir uns immer bei, um zu testen. Das heißt, dann gehen wir wirklich gezielt in neue Communities rein, in vielleicht auch mal Frauenthemen rein und so weiter, um einfach zu gucken, ob da links und rechts noch Wachstumshebel sind, die uns dann später nach vorne bringen. Und so bauen wir im Prinzip am Anfang, also wenn jetzt eine Brand noch gar keine Erfahrung hat, auch so eine Testing-Roadmap auf. Da gehen wir sehr, sehr breit in verschiedene Bereiche und Kanäle rein, um erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen, wo überhaupt Wachstumshebel liegen. Weil sonst weiß ich das ja gar nicht, sonst muss ich raten.
Das heißt, also den gleichen Ansatz, um das nochmal rauszuarbeiten, spielt jetzt nicht nur auf YouTube, sondern weitet den jetzt wahrscheinlich mit dieser Zielgruppe, wo ihr jetzt herausgefunden habt, dass sie sehr gut funktioniert, dann auch noch auf andere Kanäle auf, aber mit der gleichen Logik, die dahinter steckt.
100%. Also genau, im Bereich Influencer-Marketing gehen wir dann bei Insta auf vielleicht Bereiche, wo wir noch nicht waren, wo wir aber auf YouTube gesehen haben, dass sie gut funktionieren, auf Twitch ganz genauso. Und das meine ich das meinte ich ja am Anfang, dass super wichtig ist, die Learnings und die Erkenntnisse aus allen Kanälen im Performance-Marketing irgendwie miteinander zu merchen, um da was rauszuziehen, was mir dabei hilft, einzelne Kanäle weiter nach vorne zu bringen und profitabler zu werden.
Können wir daraufhin noch eine kurze Checkliste bauen? Also wenn man das, was du jetzt eben mal erklärt hast, aufgrund des Cases jetzt mal in operative Schritte ableiten möchte, was dafür nötig ist.
Ja, also ich sollte mir immer in allen Marketingkanälen angucken, genau, was für Zielgruppen gut funktionieren, um das vielleicht zu adaptieren für andere Kanäle, wenn ich dort erste Erfahrungen sammeln möchte. Ich sollte mir immer angucken, was für Interessen haben meine Zielgruppen. Das heißt, das sehe ich ja auch zum Beispiel in meinen Business Accounts, im Bereich Paid Social, auf Google. Ich kann Umfragen machen. Das heißt, alle Infos, die ich über meine Zielgruppe habe, was interessiert die, was machen die, auf welchen Seiten bewegen die sich, das sollte ich mir zu Nutzen machen, um auch Influencer-Marketing zum Beispiel anzugehen, weil da kann ich ja gezielt dann auf Creator aus bestimmten Bereichen geben, die halt unterschiedlichen Content machen. Und ich glaube, das sind eigentlich tatsächlich die wichtigsten Faktoren, die man sich anschauen sollte, weil das erstmal ausschlaggebend dafür ist, mit wem ich überhaupt ins Gespräch gehe und mit wem ich überhaupt arbeite. Wenn ich dann später natürlich Erfahrung in einem Kanal habe, also sagen wir mal im Bereich YouTube Influencer Marketing, dann ist super wichtig, sich auch die Conversion Rates einzeln anzugucken für die unterschiedlichen Kategorien. Das heißt, was für eine Conversion Rate erziele ich zum Beispiel im Bereich Outdoor, was für eine Conversion Rate erziele ich zum Beispiel im Bereich Lifestyle oder Family. Und die muss ich dann immer zugrunde legen für ähnliche Placements, die ich buchen könnte, um zu verstehen, genau, wie meine Kalkulation aussehen kann.
Hast du einen groben Richtwert, wie viel Budget man mitbringen müsste, um seriös Performance-Marketing im Bereich Influencer-Marketing zu machen?
Ja, absolut. Also dadurch, dass wir immer ein bisschen testen wollen, das heißt, ich will nicht nur einen Influencer für 2000 Euro testen oder zwei, dann habe ich eine 50-50 Chance, vielleicht floppt's und ich habe gar nichts gewonnen. Das heißt, das Wichtigste ist immer, Learnings zu generieren, zumindest Learnings, auch wenn es unprofitabel ist, mit denen ich dann weiter voranschreiten kann. Wir sagen, je Kanal, also sei es bei Twitch, Insta oder YouTube, brauchen wir immer mindestens so 10.000, 15.000 Euro, weil dann können wir mal mindestens 4, 5 Creator gegeneinander testen, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Verticals. Und das zeigt uns einen sehr guten Weg auf, worauf wir uns danach mit dem weiteren Budget fokussieren können. Und genau, wenn wir da dann den Proof haben über 1, 2 Monate, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann erhöhen wir natürlich auch die Budgets und buchen noch mehr Leute in den einzelnen Bereichen, die gut laufen.
Würdest du mit einem Kanal anfangen oder direkt auf den 3 Kanälen parallel loslegen, die du eben erwähnt hast?
Es kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe des Kunden natürlich auch an. Wenn der Kunde wirklich ein Produkt hat, was auf allen 3 Kanälen bespielt werden kann, wo wir Potenziale mit Creatern und Zielgruppen haben, dann würde ich definitiv sagen, lasst uns klein alle 3 Kanäle antesten, weil es kommt auch immer darauf an, wie schnell möchte ein Kunde Ergebnisse sehen und wachsen. Ne? Also wenn er sagt, hey, nee, mir reicht es erstmal nur einen Kanal anzutesten, dann machen wir das. Wenn es nach uns geht und wir wollen damit Speed Wachstum generieren und der Kunde hat auch die Substanz, um so zu testen, dann würde ich immer empfehlen, wenn das Potenzial da ist, lass uns direkt von Anfang an mit einer starken Testing Roadmap genau das herauskristallisieren, um dann wirklich auch angreifen zu können in den Phasen, wo es für ihn halt dann wichtig ist.
Richtig spannend, Moritz. Irgendwie ist echt richtig viel drin in dem Thema Performance-Marketing und irgendwie ist einfach irgendwie zwingend logisch, das zu machen. Wir müssen leider so langsam zum Ende kommen. Dann noch ein kurzer Hinweis, irgendwie, wenn ihr Moritz auch mal eine Frage stellen wollt. Ihr seid auf der OMR24, oder?
Richtig. Und es ist sogar sehr spannend für jeden, den das Thema jetzt interessiert. Wir werden eine Masterclass haben bei euch. Die wird heißen Meta Who, weil wir einfach sagen, okay, wir fangen da an, wo Meta und Google aufhört, wenn es da um Umsatzplateaus und sowas geht. Und wir zeigen anhand des Cases Magic Holz auf, im Detail, Step by Step, wie wir es geschafft haben, von 0 Euro Spend auf 250.000 zu kommen und wie wir es geschafft haben, dann auch datenbasiert dieses Survival Squad Placement zu buchen mit diesen Ergebnissen. Und genau, da zeigen wir die Testing Roadmaps auf, die wir gemacht haben. Wir zeigen auf, worauf es zu achten gilt, was wir schon ein bisschen thematisiert haben. Also sehr, sehr spannend für jeden, der sich mit dem Thema Influencer Marketing beschäftigen muss in der Zukunft.
Also haltet da bei der Masterclass-Anmeldung für die OMR24 einfach mal die Augen offen und wir als OMR Education, als Presenting-Partner von den Masterclasses, freuen uns natürlich auch richtig darauf, so coolen Content wie euren Case da mit am Start zu haben. Kommen wir zu meiner letzten und Lieblingskategorie, die heißt ja einfach mal machen. Also was sollte ich als erstes tun, wenn ich das jetzt gerade gehört habe und mit dem Thema Performance-Marketing loslegen möchte?
Ja, beziehe ich mich gerne auch wieder aufs Thema Influencer-Marketing. Schaut euch an, was eure Zielgruppen sind, was die Interessen eurer Zielgruppen sind, wo sich diese Zielgruppen aufhalten. Pickt euch vielleicht einen Kanal raus. Wenn ihr es nicht mit uns als Agentur macht, sondern vielleicht alleine, dann könnt ihr das Ganze auch sehr viel granularer antesten, also mit kleineren Influencern erste Ergebnisse erzielen. Da gibt es auch einen schönen Artikel zu im Report von OMR, wo es ums Thema Affiliate-Marketing im Influencer-Bereich geht. Also das könnt ihr schon sehr, sehr gut auch auf Tauschbasis und Barterbasis machen. Versucht, erste Learnings zu generieren mit niedrigen Kosten, ohne hohes Risiko. Und wenn ihr den Proof habt, dass etwas funktioniert in einem Kanal, dann genau, geht so vor, wie wir es gerade besprochen haben und versucht, datenbasiert Entscheidungen zu treffen.
Super, Moritz, vielen Dank. Dann macht das doch einfach mal da draußen. Währendhin werde ich noch ein bisschen ausschauen, noch euren Ads-Inhalt halten, um zu entscheiden, ob ich so einen Flipper brauche, ja oder nein. Vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich dann darauf, dich im Mai zu treffen.
Cool, vielen Dank.
Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Richtig interessanter Case, den Moritz da mitgebracht hat. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, dass Performance-Marketing nicht die eine Sache ist, also die Online-Marketing-Disziplin, sondern eher so eine Art Philosophie und Grundhaltung, wie man Marketing macht. Aus meiner Sicht die effizienzgetriebenste. Und man sollte definitiv das beherzigen, was Moritz heute hier vorgestellt hat. Denn, um es mit den Worten von Jerry Maguire aus dem gleichnamigen Film zu sagen, Performance-Marketing heißt halt für mich zum Schotter und da wollt ihr alle als Marketer hin. Also beherzigt das, bringt euer Performance-Marketing auf Vordermann und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dazu ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Haben wir einen druckfrischen OMR-Report für euch zum Thema Performance-Marketing. Der stellt euch nicht nur den Case von Moritz heute vor, sondern die wichtigsten Schritte, die ihr braucht, um ein stabiles Performance-Marketing aufzusetzen. Wir schauen uns da die unterschiedlichsten Möglichkeiten an, Performance-Marketing zu machen. Dabei sind wieder richtig viele Checklisten, Screencasts und auch weitere Cases, außer den von Magic Holz, den wir heute besprochen haben. Also einfach mal gehen auf omr.com/report mit dem guten alten Gutscheincode
Warenkorb.
Bekommt ihr auch noch 10% Rabatt auf euren OMR Performance Marketing Report. Falls ihr es noch nicht habt, lasst doch gerne ein Abo für den Kanal da. Dann verpasst ihr auch keine der nächsten OMR Education Podcast Episoden. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.